herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin Moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Moin Max.
Moin Tiere, moin da draußen. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Saufgesabbel.
So ist es. Und heute hat Max mal nicht in die Kiste gegriffen, sondern von oben mal was runtergeholt. Wir reden heute über Weine aus Vulkangestein. Nee, Quatsch, nicht der Wein ist aus Vulkangestein, sondern wächst auf Vulkangestein. So rum. Also.
Genau, ich hab's ein bisschen schöner verpackt. Ich habe gesagt, Tanz auf dem Vulkan. Also,
sag ich doch, von oben was runtergeholt.
Wir bitten zum Tanz.
Ja. Erzähl doch mal, was hast du heute mitgebracht?
Ja, ich habe so in die letzten Jahre gemerkt, dass mir Weine, die auf vulkanischen Böden wachsen, irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich durfte auch ein paar Regionen so in den letzten Jahren, habe ich auch besucht. Und ich finde, die Weine haben einfach eine sehr, sehr eigene Typizität. Und das wollen wir heute mal anhand von 4 Beispielen verkosten. Ich habe mal 4 klassische Vulkanregionen rausgesucht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber das sind schon so 4 klassische Herkünfte. Wir gehen einmal auf die Azoren, wir gehen einmal an den Ätna, wir gehen einmal auf die Kanaren nach Teneriffa und wir gehen auf die wunderschöne Insel Madeira.
Also bin gespannt, was das hier wird. Schmeckt das denn, also jetzt unabhängig von der Rebsorte des Weins, hat es eine ähnliche oder ähnliche Geschmacksnuancen? Jeder ein Vulkan an sich oder gibt es da gravierende Unterschiede?
Also ich finde schon, dass die Weine ihre Herkunft sehr, sehr gut zeigen. Also die Herkunft, dass sie auf Vulkanen gewachsen sind, das werden wir jetzt dann auch gleich verkosten. Also ich glaube schon, dass sich das wie so ein roter Faden durch die Weine durchzieht, wie so eine Lava.
Vielleicht. Wie der rote Faden, das ist aber noch heißer Faden.
In der Regel, das würde ich jetzt sehr freuen, haben Vulkanweine eine doch relativ prägnante Säure.
Wie prägnante Säure ist. Das würde mich sehr freuen. Ich hätte dich erwartet, dass du sagst, dass die wenig Säure haben.
Sarkasmus.
Ach so, ja. Ich bin wahrscheinlich auf dem Dampfer heute. Ich habe nichts getrunken. Und der Podcast heißt auch aufgesammelt. Mach doch mal die erste auf. Damit ich nicht so nervös bin, weißt du? Du machst mich heute ganz nervös.
Nein, also ich finde, die Weine zeichnen sich immer durch eine sehr prägnante Säure aus. Sie sind alle eher mineralisch geprägt, haben selten jetzt die riesengroße Fruchtaromatik. Mhm. Und das sind eben schon so typische Zeichen für Vulkanweine.
Erkennst du immer einen Vulkan oder würdest du sagen, dass du es immer rausschmecken oder erkennen könntest?
Sicherlich nicht immer, aber doch häufig, würde ich sagen. Ne, also gerade jetzt bei den 4 Vertretern, die wir jetzt haben, wird schon sehr deutlich. Wir haben ja auch zum Beispiel in Deutschland ein bisschen Vulkan. Da kommt man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht immer direkt drauf. Aber auch wenn man es weiß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es wiederum doch auch wiederum sehr typisch. Also in Deutschland zum Beispiel haben wir Vulkan ganz im Süden, am Kaiserstuhl. Aber auch an der A finden wir viel so Basaltböden. Und teilweise auch ein bisschen in der Pfalz und rund um Aswanshausen im Rheingau. Also das sind so die typischen Vulkangebiete in Deutschland. Wir haben jetzt mal heute keine deutschen Weine, weil die haben wir ja doch auch oft genug im Podcast. Sondern ich habe mich heute mal auf die, da wo wirklich auch heute noch teilweise Vulkane aktiv sind. Ätna bricht ja doch immer mal ganz regelmäßig aus. Und
in letzter Zeit häufiger irgendwie.
Ja, ich war mal live dabei. Also wir sind jetzt hier im Urlaub waren. Grollte es die ganze Zeit so und wir saßen auf der Terrasse und dann sagte ich wieder so, ja nicht, dass das der Vulkan ist. Und ich hab gesagt, das ist nicht der Vulkan. Also, hast schon wieder zu tief ins Glas geguckt. Nein, es war der Vulkan. Und dann haben wir wirklich so nachts, siehst du dann so die Lava oben so ein bisschen rauslaufen und so, also du kannst ja auch nichts mehr rauslassen, weil du hast dann halt wirklich so eine kleine Ascheschicht. Halt, ne? Das ist ja in der Luft dann, die Asche, die nach oben geschleudert wird, die kommt ja irgendwo auch wieder runter. Krass. Und das war schon auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Aber wir waren doch weit genug weg.
Ja, Gott sei Dank. Ja, wurde nicht gegrillt. Was haben wir als erstes im Glas?
Wein Nummer 1 kommt eben von den Azoren. Wird aus der typischen Rebsorte der Azoren Arinto dos Azores gemacht. Und kommt von der Azores Wine Company. Das ist ein relativ neues Projekt. Das ist erst 2014 ins Leben gerufen worden von Antonio Massanita, sehr bekannter Winemaker in Portugal, und der hat sich so ein bisschen eben auf die Fahnen geschrieben, alte Weinberge und alte Regionen so ein bisschen zu erhalten, und macht in mehreren Regionen in Portugal Wein und versucht eben immer diese Region zu erhalten. Und der Wein kommt jetzt von der Insel Pico. Das ist eigentlich so die bekannteste für Wein, wenn wir bei den Azoren reden.
Lass es mal probieren.
Cheers. Das riecht schon. Das riecht schon nach Vulkan, finde ich.
Ich habe es, glaube ich, noch nie bewusst so getrunken und gesagt, okay, ich trinke jetzt einen Wein, der auf Vulkanboden.
Also, ich finde, wenn man hier reinriecht, das hat hier natürlich, was noch zum Vulkan dazukommt, ist wirklich die Nähe zum Meer. Mhm. Die Weinberge hier sind teilweise wirklich nur 50 Meter vom Meer weg.
Und dadurch kommt auch diese Salzigkeit, dieses...
Es ist tatsächlich so ein bisschen so, ja. Ne? Diese Weine, gerade von den Inseln, haben immer so eine gewisse Salzigkeit mit dabei, ja. Weil das kennt man ja auch aus dem Urlaub, man, das Salz in der Luft, das setzt sich ja auch so ein bisschen auf die Haut, wenn man da am Strand sich rumwälzt und so weiter.
Deswegen hat man im Urlaub nie einen Kater, weil die Mineralstoffe direkt wieder in den Körper zurückgelangen, auch über die Haut.
Wow.
Das ist krass, oder?
Das sollten wir mal wissenschaftlich überprüfen.
Auf gar keinen Fall.
Und dann hast du hier aber schon auch so eine gewisse, riecht einfach sehr steinig. Also es ist, du hast jetzt hier, wenn du reinriechst, also kaum Fruchtaromatik. Das Einzige, was man hier vielleicht als Frucht sagen könnte, wäre so Zitrone, Salzzitrone.
Salzzitrone, ja, tatsächlich. Und auch von der Farbe her würde es passen.
Von der Farbe würde es auch her passen, ja. Das Ganze ist eben Jahrgang 2020, also jetzt auch schon mit so einer leichten Reife. Und ich finde es unglaublich lecker.
Schön saftig ist der.
Der zieht auch so richtig, der ist so ein Speichelfluss.
Ja, absolut.
Macht Lust auf das nächste Glas. Das ist, wie ich immer so schön sage, ein Wein ohne Trinkwiderstand.
Ohne Trinkwiderstand, ohne Schluckwiderstand. Ohne Schluckwiderstand. Was kostet denn sowas?
Das ist dafür, dass es wirklich unglaublich viel Handarbeit ist und es auch nicht viel davon gibt. 2650 Flaschen wurden davon gemacht. Reden wir über knapp 25 Euro.
Also das ist aber mehr als fair, ne?
Ja. Kriegt man so bei ein, zwei Online-Händlern, ist jetzt nicht das, was man an jeder Ecke findet. Wir haben es jetzt seit kurzem auf der Karte, weil ich es einfach sehr spannend finde. Und ich finde, das ist so der perfekte entweder Aperitifwein oder der, also für mich schreit das eigentlich nach Auster. Der, weil du hast das Salz, du hast die Zitrone, und da jetzt ein paar frisch geöffnete Austern oder so ein bisschen so eine Seafood-Platte, wie man sie auch in Portugal sehr häufig sich bestellen kann, mit Muscheln, mit Krebsen, mit allem Möglichen.
Jetzt hör auf, ich krieg schon wieder Hunger.
Ja, du sagst.
Kriegst mich nicht dahin. Nee, aber da hast du absolut recht. Ich bin tatsächlich mehr bei Austern und Aperitif. Das ist so ein richtig geiler Aperitifwein, gerade wenn es richtig heiß ist.
Ja.
Also
das ist auch ein Wein, der darf schön kalt sein und dann Abfahrt.
Finde ich interessant. Welchen Vulkan präsentierst du uns als nächstes?
Jetzt gehen wir, den wir gerade schon mal angeschnitten haben, aus meiner Urlaubserzählung. Wir gehen an den Etna.
Oh ja.
Ja. Zum Weingut Eduardo Torres Acosta hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
Eduardo Torres Acosta hört sich ja eher nach spanischem Weinmaker an.
Ist auch in Spanien? Mhm. Kommt von der Insel La Palma, also auch von einer Vulkaninsel, ist aber dann nach Italien gegangen, nach Sizilien, um da sich noch ein bisschen tiefer mit der Materie Vulkanwein zu beschäftigen. Hat sich dann da ein bisschen verliebt, nicht nur in die Insel, sondern auch in eine Frau.
Frauen waren es hier.
Frauen wieder. Und ist jetzt eben auf Sizilien geblieben, hat da sein eigenes Weingut gegründet. Die Frau hat er nicht mehr.
Ja.
Aber hat jetzt eben sein eigenes Weingut, so fast ausschließlich an der Nordflanke des Ätnas. Und das ist wirklich ganz spannend dort. Also ich habe den Winzer auch besucht, wie ich dort im Urlaub war. Ganz, ganz spannend. Also die Weinberge liegen so zwischen 500 und 1000, knapp 1100 Metern. Da hat er seine Weinberge.
Oh, ist das sportlich.
Ja, es sind auch alles so kleine Terrassen. Das ist so in den Berg reingebaut, sage ich
mal. Ja.
Und was man halt macht, man nutzt da halt wirklich die alten Lavaströme, weil dieses Vulkangestein zusammen mit der Asche dann sehr häufig ist unglaublich fruchtbar.
Mhm.
Ja, und man kann dann, natürlich zerstört die Lava erstmal, wenn sie kommt, aber man kann dann da auch wieder wunderbar Pflanzen drauf anbauen nach einer gewissen Zeit. Und das war da wirklich beeindruckend. Und sie haben hier jetzt eben der Wein, das ist der Versante Nord, also die Nordseite. Das ist seine Lagen-Cuvée. Das ist sozusagen sein Einstiegswein. Mhm. Das macht, das ist eine Cuvée aus 6 verschiedenen Parzellen, die sich so über den ganzen Berghang verteilen, eben auch mit den unterschiedlichen Höhen. Und er macht dann auch noch einige Einzellagenabfüllungen, aber das ist eben die Cuvée aus allen seinen.
Aber die Cuvée in dem Fall mit einer Traube? Oder sind das dann auch wirklich unterschiedliche Trauben drin?
Es ist eine Lagen- und eine Trauben-Cuvée. Wir haben insgesamt 5 Trauben, alle sehr typisch für Sizilien. Minella ist die Hauptrebsorte mit knapp 50%. Und dann haben wir so Sachen wie Caricante, Gattarato, Inzoia und Sicriciantino.
Super, eigentlich eine einzige bis jetzt, das höre ich zum ersten Mal.
Ja, das ist eben das, was man auf der Insel findet und was da auch schon seit Generationen angebaut wird. Es sind teilweise sehr alte Weinstöcke. Wir haben jetzt hier einen Durchschnitt von ungefähr 50 Jahren, aber da sind durchaus auch ein paar Weinstöcke dabei, die auf jeden Fall schon über 100 Jahre alt sind. Also es ist sehr, sehr gemischt. Vom Alter her.
Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich das nur wegen der Optik, also optisch so ein bisschen Honig-like, aber auch in der Nase so leichte Honigaroma.
Oder Honig und Blüten?
Ja, so genau.
So wie so eine vollblühende Sommerwiese, so ein bisschen habe ich hier. Hier hat man jetzt nicht so dieses extrem prägnante, salzige, steinige wie in dem ersten Wein. Ich glaube, es kommt hier ein bisschen mehr am Gaumen durch, sondern hier kommt so ein bisschen was Floraleres, weiße Blüten, Quitte, vielleicht wenn wir eine Frucht suchen, aber er ist eben jetzt nicht so zitrisch wie der erste.
Nee, überhaupt nicht, also aus völlig anderer Wein. Ne?
Wir sind ja auch an einer völlig anderen.
Ja, ich finde das ist super interessant.
Und wir haben einfach auch andere Rebsorten.
Wow.
Aber am Gaumen, diese Steinigkeit, diese Salzigkeit ist auch wieder da, nicht so knackig, frisch wie bei dem Wein von den Azoren. Das hier ist ein bisschen mundfüllender.
So cremiger, würde ich sagen.
Ja. Liegt aber auch daran, dass der erste Wein komplett nur im Stahltank und in Inox-Fässern ausgebaut wurde.
Was ist ein Inox?
Ist das so Plastik eigentlich? Ja, das sind so, früher waren da Regentonnen so draus gemacht. Okay. Ja, das ist einfach, bevor Edelstahl ist einfach sehr teuer gewesen und das war einfach ein neutrales Gebinde, was keinen Geschmack an den Wein abgibt und ist bezahlbar einfach. Mhm. Also in Europa sieht man es in Mitteleuropa sieht man es sehr wenig, aber gerade so in den südlichen Ländern findet man das noch relativ häufig.
Krass.
Ist so, ja, wie sieht das aus? Das ist
wie so eine weiße Zisterne, eckige weiße.
Ja, so ein bisschen, so gelblich.
Ich denke gerade so, auf dem Bauernhöfen siehst du da, wo sie wirklich das Regenwasser drin sammeln zum Bewässern.
Ja, so ein bisschen.
So Riesendinger, 5000 Liter oder so. Naja, egal. Und
wollen wir mal nicht über Plastik reden. Und bei Eduardo ist es so, dass er seine Weine, das ist immer eine Mischung aus Beton und Holz. Also er hat so Betontanks bei sich in seiner kleinen Garage, in der er die Weine macht. Das ist auch relativ neutral, das gibt keinen Geschmack ab. Und dann packt er die Weine eben danach immer noch in Holzfässer. Und dadurch wird der Wein jetzt hier einfach ein bisschen fülliger, ein bisschen cremiger und hat eben deutlich mehr Komplexität als der erste Wein jetzt.
Das heißt, der wird wahrscheinlich dann auch das Doppelte kosten.
Nee, der kostet fast auf den Euro genau das Gleiche. Also auch plus minus 25 Euro.
Ach ja. Aber schmecken tut mir der tatsächlich noch besser. Ich finde ja tatsächlich das Mundausfüllende, wie du das gesagt hast, finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und geschmacklich, er hat einfach mehr zu bieten geschmacklich. Der andere ist sehr, sehr geradlinig schlicht und der hier, mehr Fülle.
Er hat definitiv mehr Fülle. Er hat diese Cremigkeit, die du auch schon gesagt hast, ist der deutlich komplexere Wein, aber ich finde jeden auf seine Art wirklich gut und hier bin ich jetzt schon, da kann man auch schon so in gebratenes Seafood gehen, man kann gebratenen Fisch, so wenn ich jetzt an Sizilien denke, so ein bisschen mit Oliven vielleicht, Orange, irgendwas, wo Orange mit drin ist, weil ich finde, der Wein hat auch so ein bisschen was von so einer Orangenzeste.
Gibt es den Geruch, so Gummigeruch im Wein? Kann man sowas, also man assoziiert das, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass da Gummi drin ist, aber so ein bisschen riecht das wie nach einem neuen Reifen.
Das findet man durchaus. Das
würde ich jetzt nicht verkehrt. Also ich finde es nicht schlecht. Ich persönlich jetzt. Ich weiß nicht, ob jemand das sonst schlecht finden könnte. Aber.
Ja, also Gummi klingt natürlich erstmal negativ. Ne? Also ich würde jetzt hier. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber für mich ist es nicht Gummi.
Dann sag mal was, damit ich das vielleicht für mich.
Für mich ist es eher so, es hat ein bisschen was von Fenchel, es hat so ganz leichten Anis-Touch dann eben.
Ja, dann eher dann Fenchel-Saat an.
Orange, eben. Quitte, also für mich ist es so eine ganz, diese, bei Quitte hat auch immer so ein bisschen was leicht Bitteres, finde ich, mit dabei.
Mhm.
Ja.
So. Ja, aber sehr lecker. Also ganz toller Wein. Das ist wiederum jetzt kein Aperitifwein.
Nee, das ist ein Dazuwein.
Das ist ein Dazuwein.
Der braucht schon was zu essen. Ja, definitiv. Ja, oder ich stelle mir jetzt auch gerade so ein Huhn aus dem Ofen, vielleicht so ein bisschen so italienischen Kräutern und Gemüse, vielleicht auch so unten so ein bisschen Fenchel und Kartoffeln mit, wo das Fett reinläuft.
Ja.
Sowas könnte ich mir zu dem Wein eigentlich auch schon ganz gut vorstellen.
Geilen Bräuler.
Bräuler.
Ja, sehr schöner Wein, sehr lecker. Den hast du im Urlaub entdeckt oder?
Nee, ich hatte den.
Oder hast du bewusst nach dem gesucht?
Ich hatte den Wein vorher schon auf der Karte und wenn ich so im Urlaub bin, dann gucke ich natürlich immer, wer ist da jemand in der Nähe, der sich lohnt, vielleicht zu besuchen. Und es ist natürlich immer spannend, Weingüter zu besuchen, die man auch auf der Karte hat, weil man natürlich nochmal ein anderes Verständnis für die Weine bekommt. Es ist natürlich auch immer ein Verkaufsargument, wenn man hier dann am Tisch dann zum Gast sagt, ja, ich war da letztes Jahr im Sommer, habe mit dem Winzer dann auf der Terrasse mir einen hinter die Binde gekippt und er hat mir ein bisschen was über seine Weine erzählt. Also ich bin ja immer jemand, der auch im Restaurant Weine eher nach dem Motto Selling by Emotion. Also ich
nehme, sicherlich.
Ich nehme die Gäste ja lieber mit auf eine Reise, als dass ich sie jetzt mit einem, ja, der Weinberg ist so und so steil und also so mit trockenem Weinwissen erschlage. Also fühlt sich der Gast ja einfach besser mitgenommen, wenn ich ihm von einer kleinen Urlaubsreise oder so erzähle. Und das ist natürlich immer spannend, auch ist ja auch, glaube ich, für dich als Koch zu wissen, wo die Produkte herkommen,
mit denen man
arbeitet, macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen spannender und interessanter.
Auf jeden Fall. Da sehe ich genauso. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Teneriffa, weil Teneriffa war ich sehr häufig durch mein Schiffsleben. Da haben wir die Kanaren eigentlich, war 5 Monate als Sous-Chef auf dem Schiff. 5 Monate lang sind wir um die Kanaren drumherum gefahren und Teneriffa bin ich relativ häufig runtergegangen. Und ich finde die Insel auch ganz schön, aber ich habe da ehrlich gesagt nie Wein getrunken.
Ach so, was hat man denn da so getrunken?
Bier am Strand. Wenn überhaupt. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mal Zeit zum Trinken, weil einmal so drüber laufen, was essen. Ich ging da immer mit den Jungs essen. Da gibt's tolle kleine Restaurants in den Gassen, die super, super spannend sind. Und
da habt ihr nichts getrunken?
Nee, da haben wir tatsächlich. Nee, wir haben 0-0. Du wurdest kontrolliert, wenn du wieder aufs Schiff zurückgekommen bist. Weil du dann ja wieder arbeiten musstest. Das war ja dann für 2-3 Stunden und dann musst du wieder aufs Schiff und schon für abends vorbereitet. Deswegen kannst du da nicht trinken. Aber abends dann wurde getrunken. Nach Feierabend. Aber auch sehr dezent. Falls das jemand hört, wir haben uns benommen.
Ich kenne viele Leute, die auf Schiffen gearbeitet haben. Ihr habt sicherlich viel getan, aber benehmen.
Also bitte, was unterstellst du mir hier eigentlich? Ich bin ein sehr zurückhaltender Mitarbeiter gewesen. Zumindest damals. Auf dem Schiff.
Sehr gut.
Nee, ich bin sehr gespannt, Teneriffa. Wie bist du drauf gekommen?
Wie bin ich drauf gekommen? Das ist ein Wein, der begleitet mich schon viele, viele Jahre. Also jetzt nicht nur im Kinnfeld, sondern auch in anderen.
Trenzado heißt er, ne?
Genau, das ist der Trenzado von Suerte de Marques. Das ist so der namhafteste und wahrscheinlich bekannteste Winzer von Teneriffa. Und seine Weine begleiten mich schon viele, viele Jahre. Ich arbeite immer wieder gerne damit, weil sie für mich einfach sehr für die Herkunft stehen, aber die auch wirklich da einen richtig, richtig guten Job machen.
Ist das ein Weinstock da auf dem Etikett?
Das ist ein Weinstock, das ist die Rebe, das ist die Erziehungsform. Trenzado heißt, wenn man es übersetzt, verflochten.
Okay, weil die sieht so zusammengebunden aus.
Genau, das ist auch so. Das hat verschiedene Gründe, also man hat verschiedene Triebe der Weinrebe über Jahre immer umeinander gewickelt. Was ist, wenn du jetzt an deine Zeit auf den Kanaren zurückdenkst, was würdest du immer mit den Kanaren verbinden, klimatisch?
Tatsächlich windig.
Aha.
Sehr windig, sehr, zum Teil extrem schwül. Und dann wieder windig.
Genau, also es geht hier tatsächlich um den Wind. Also diese Form Trenzado soll tatsächlich die Trauben und die Reben vor Wind schützen. Also generell muss man sagen, dass auf diesen Inseln, Kanaren, Azoren, aber auch auf Madeira, der Weinbau sehr, sehr herausfordernd ist. Du hast natürlich auf der einen Seite wenig Platz, weil die Insel ist begrenzt, sowohl vom Wasser als auch oft durch sehr steile Weinberge in der Mitte der Insel, ne? Oder nicht Weinberge, sondern Berge generell, dann hast du natürlich immer den Mensch an sich als großen Faktor, der immer mehr Platz braucht. Es müssen neue Hotels gebaut werden. Das sind ja touristisch alles sehr beliebte Regionen. Und dann kriegt man halt vielleicht mal ein paar Millionchen für sein Land angeboten, wenn es irgendwie an einer schönen Ecke liegt. Und dann gibt man halt seinen Weinberg auf, um da
ein Hotel hinzupflastern.
Dass da ein Hotel gebaut werden kann. Das ist ein Faktor. Und und klimatisch ist es eben der Wind, der die Weinreben vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt. Und deshalb findet der Weinbau sehr häufig wirklich auch so nur knapp über der Erde statt. Also die Weinreben wachsen nicht wie bei uns so einen Meter in die Höhe, sondern um sie vom Wind zu schützen, werden sie eigentlich relativ flach am Boden gelassen, oft mit so kleinen Holzstäbchen, dass sie halt nicht am Boden auffliegen, aber sie die Weinrebe ist ja eine Kletterpflanze, die verschlingt sich dann halt so.
Das heißt aber, die Trauben hängen ja dann auch direkt am Boden.
Ja, so knapp über dem Boden. Also vielleicht ein paar Zentimeter.
Krass.
Und nur so funktioniert es überhaupt, weil wenn sie höher wären, würde der Wind einfach alle, da hätte es keine Chance dabei zu erzeugen. Dann werden oft aus den Steinen, aus den Vulkansteinen, werden dann noch kleine Mäuerchen gebaut, die nochmal zusätzlich vor Wind schützen sollen. Aber natürlich, und auch das ist der große Vorteil zum Beispiel auch von vulkanischen Böden, diese Asche ist ja in der Regel schwarz. Das speichert halt extrem gut die Wärme und gibt die dann auch in der Nacht wieder ab.
Ja, ja.
Man hat es aber zum Beispiel auf Teneriffa oder auch auf den Azoren, um den Weinbau möglich zu machen, müssen auch manchmal kleine Löcher gegraben werden. Und dann steht pro Loch wirklich eine Weinrebe. Und
damit es geschützt ist.
Damit es geschützt ist.
Krass.
Natürlich sammelt sich da dann auch ein bisschen der Moorgetau. So hat man eben auch eine natürliche Bewässerung, sag ich mal. Und man hat natürlich rundum schwarz, was die Hitze wieder abgibt. Also es ist so ein, man hat sich da schon sehr an die klimatischen Bedingungen angepasst, aber es ist einfach unglaublich herausfordernd. Es ist nahezu alles Handarbeit, also da kannst du fast nichts mit dem Traktor machen.
Mhm.
Von daher ist der Weinbau da
herausfordernd.
Und obwohl du sehr viel Fläche oft hast, hast du trotzdem sehr, sehr wenig Ertrag.
Mhm. Krass.
Und jetzt sind wir hier eben bei Suerte de Marques, ganz im Norden, Orotava Valley. Das ist die Nordseite von Teneriffa sozusagen. Und da gehen die Weinberge dann auch so hoch bis auf 500, 600, teilweise 700 Meter. Und wir haben eben hier meine Lieblingsweine, wenn wir über solche Vulkanweine
reden. Ich habe es schon probiert, hier schmeckt so ein Vulkan komplett raus.
Ja, du hast auch.
Er ist so dominant.
Ich finde auch aromatisch, da ist wieder diese Salzzitrone auch wieder so ein bisschen da, weil auch hier sind wir wieder sehr, sehr nah am Wasser dann auch. Aber du hast eben, das riecht schon fast fast so ein bisschen schwefelig.
Genau.
Das ist jetzt hier auch ein bisschen Stilmittel, das ist die Reduktion, die du auch manchmal beim Chardonnay ganz sexy findest. Aber der Winzer hier, der macht da schon echt einen guten Job. Und hier haben wir auch wieder diese Mischung aus Beton und Holz, also jetzt haben wir sozusagen, wir vermischen die ersten beiden Weine von den Stilistiken und das ist dann die
Quintessenz. Krass. Also hier ist es ganz deutlich, noch deutlicher als beim ersten. Bei dem zweiten hat man das, finde ich, schon war das sehr dezent. Und hier ist es einfach absolut der Geschmack.
Ich finde es auch, bin ich auch bei dir am Gaumen noch deutlicher, noch intensiver. Das ist fast wie so ein, so stelle ich mir vor, wenn ich an einem Salzstein lecken würde. Also ist,
wie die Ziegen, die lecken auch mal einen Stein.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen der Duft, weißt du, womit ich das auch immer so ein bisschen verbinde, hatten wir jetzt auch so die letzten Tage ein paar Mal, wenn es so relativ warm ist und es dann so einen leichten Sommerregen auf diese nasse Straße.
Ja, genau, das würde ich auch damit verbinden, das ist wirklich gut assoziiert. Aber ich finde das so heftig, ne, dass du... Wir haben hier wirklich natürlich auch drei unterschiedliche Regionen, probieren wir gerade durch. aber es ist alles Vulkan. Also eigentlich ist das Gestein, die Zusammensetzung des Gesteins ja immer, fast immer dieselbe, richtig? Oder unterscheidet sich es da auch?
Es unterscheidet sich natürlich ein bisschen, aber du hast in der Regel bei Vulkanen hast du immer oft sehr hohe Eisenanteile in der Gesteinsformation. Es gibt ja verschiedene Vulkangesteine. Das bekannteste ist sicherlich Basalt zum Beispiel, aber es gibt noch viel mehr. Wir sind wieder bei dem Punkt, das ist schon dieser rote Faden, der sich einfach durch die Weine auch durchzieht. Ich finde, was auch alle diese Weine so ein bisschen auszeichnet, ist die Leichtigkeit, die sie mitbringen.
Absolut, ja.
Es sind nie die schweren alkoholreichen Weine. Wir reden hier über 12,5. Also wir haben eher niedrigere Alkoholwerte. Und alle diese Weine, die wir bis jetzt, die drei, die wir probiert haben, gucken wir gleich mal, was der Rote gleich noch spricht, haben eine schöne Trinkigkeit einfach. Mhm. Das ist nicht anstrengend, diese Weine zu trinken. Du kannst da viel entdecken. Es sind jetzt nicht unbedingt alles die Weine, die ich einfach nur trinken möchte, sondern ich habe dann schon auch gerne ein bisschen was zu
essen. Was zu essen dazu, ja. Hier könnte ich mir auch gut bei dem Teneriffa-Wein so ein bisschen Schinken, könnte ich mir gut dazu vorstellen. Weil ich finde auch es bringt auch so rauchiger Aromen mit sich. Und da passt das auch ganz gut zusammen. Bisschen Schinken, bisschen tatsächlich klassisch so, um das zu auszugleichen, ein bisschen Melone dazu. Und dann hast du eine richtig geile Kombi.
Ich habe mir, weil du gerade Schinken gesagt hast, mir kommt gerade eine Kombination für den Prensado in den Kopf. Das müssten wir eigentlich mal ausprobieren.
Sag mal.
Spaghetti Carbonara.
Können wir mal machen. Aber dann nicht mit Pancetta, sondern mit unserem Serrano-Schinken. Nee. Das ist würziger dann.
Ja, aber ich finde einfach so eine schöne, leichte Rauchigkeit. Ich würde es ganz, ganz klassisch handhaben, weil der Wein hat ja eine schöne Säure. Der bringt dann in diese doch ja sehr mächtige Pasta auch wieder ein bisschen Frische mit rein. Du hast dann den schwarzen Pfeffer, weil Salz brauchst du in dem Gericht ja kaum, weil kommt ja über
Schmerzen. Genau, brauchst du eigentlich.
Und dann hast du diese leichte Salzigkeit vom Wein. Also das wäre, glaube ich, mal eine ganz spannende Kombination.
Das probieren wir mal aus. Ja, gut, dass die Idee vor, ich weiß gar nicht, mit unserem Soße habe ich erst drüber gesprochen, was wir als Tagesempfehlung machen. Und da fiel auch Carbonara mit dem Schinken. Passt ja jetzt.
Wir haben jetzt hier auch bei dem Wein von Teneriffa eine typische Rebsorte für die Kanaren. Und zwar ist das Listan Blanco.
Listan Blanco.
Genau, also findet man sehr häufig. Gibt es auch auf dem spanischen Festland. Da heißt sie dann aber Palomino Fino. Und das ist die Hauptrebsorte für die trockenen Sherrys. Und da muss man dann einfach sagen, die ist eben dann, wie vieles auf diesen Inseln, es ist von den Seefahrern eben aus vom Festland mitgebracht worden. Ne? Also alle diese Inseln, jetzt Sizilien vielleicht mal eingeklammert, aber diese Atlantikinseln waren ja Zwischenstopps auf dem Weg übersehen. Ne?
Ja.
Also in die damals neue Welt hat man ja dann die Inseln genutzt, um frische Vorräte aufzunehmen.
Ja.
Auch nochmal vielleicht kurz ein bisschen auszuspannen, bevor die Segel wieder gesetzt wurden. Und da hat natürlich dann dort auch Wein angepflanzt, um eben Wein dann auch auf den Schiffen weiter mitnehmen zu können.
Ja, ganz spannend. Was kostet denn der Wein überhaupt?
Das ist tatsächlich der günstigste Wein heute. Der liegt bei 20 Euronen.
Ja, dafür, dass er von Teneriffa kommt und so einen Weg hinter sich auch noch hat.
Ja. Es ist ein Wein, den ich, auch wenn ich ihn im Restaurant auf einer Karte sehe, immer wieder mir bestelle, weil er einfach ein sehr, sehr geniales Preis-Genuss-Verhältnis hat.
Mhm.
Also, und das Spannende ist, wenn man so Weinkarten manchmal liest, es gibt ja oft immer auch so Kellerleichen, gerade wenn da jetzt vielleicht kein Sommelier am Werk ist, der eine Weinkarte irgendwie hegt und pflegt. Und dann findet man manchmal, weil es vielleicht mal jemand cool fand und mal ein paar Flaschen gekauft hat, findet man das manchmal auch sehr gereift dann auf der Karte.
Ja.
Wenn das mal so 5-6 Jahre alt ist, ist das auch nochmal sehr, sehr spannend. Und
wir haben jetzt was haben wir jetzt?
20? Aber ich habe das zum Beispiel schon auch so mit 10 Jahren Reife auf Restaurantkarten gefunden. Die Weine durch diese hohe Säure ja auch, die Weine eigentlich, wenn sie gut gelagert sind, nahezu unkaputtbar, weil sie einfach von der Säure sehr, sehr lange zehren können.
Ja, krass. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert und unbedingt probieren. Es darf natürlich, wie du schon sagtest, darf ja auch ein Rotwein nicht fehlen. Da sind wir auf Madeira, hattest du gesagt.
Genau, wir sind auf Madeira. Ich habe jetzt geguckt, was man machen könnte. Eine andere Region, wo man auch sehr häufig vulkanische Böden hat, ist zum Beispiel auch das Napa Valley in Kalifornien. Da hätten wir jetzt einen Rotwein machen können. Wir hätten, wie gesagt, einen Spätburgunder von der Ahr oder aus Assmannshausen machen können. Aber ich habe gedacht, wir machen einfach mal so Insel und Vulkan, ziehen wir in einer Folge durch.
Ziemlich cool, ja.
Und ich habe ja auch so einen kleinen Fable für Madeira, auch für die aufgespritteten Weine von der Insel. Aber es gibt eben auch tolle, nicht aufgesprittete Weine von der Insel. Ich habe dir ja gesagt, bei dem ersten Wein, den wir probiert haben, der Winzer, der Antonio Macanita, ist so ein Freund davon, Regionen zu fördern, alte Weinberge zu erhalten. Und deshalb macht er seit ein paar Jahren eigentlich, also seit 4 oder 5 Jahren, mit einem befreundeten Gastronomen auch Weine aus Madeira.
Ach ja.
Also es ist jetzt der gleiche Winzer wie in Wein 1,
ja,
nur eben jetzt von einer anderen Insel. Da hat er eben ein Projekt gegründet, wo es auch darum geht, alte Weinberge zu erhalten.
Da ist dann mal sportlich unterwegs, ne?
Ja, der verbringt schon ein paar Tage im Jahr im Flieger, glaube ich.
Ja. Also
der, weil er hat noch, ja, sein Hauptweingut ist im Alentejo. Er arbeitet am Douro, er arbeitet in Collares, er arbeitet auf den Azoren, er arbeitet auf Madeira. Also der hüpft schon ein bisschen.
Der hüpft schon ein bisschen, ja.
Wir haben jetzt hier aus dem Jahr 2022 Tinta Negra, das Viloesch, und der kommt eben von der Insel Madeira.
Und die Flasche erinnert tatsächlich an eine Madeira.
Ja, mit dieser Kreidebeschriftung,
ja, genau.
Mit den aufgemalten Buchstaben so ein bisschen.
Ja,
das kann man durchaus mit Madeira verbinden. Es ist auch die meist angebauste Rebsorte auf Madeira, die wir jetzt hier haben. Es ist Tinta Negra.
Mhm.
Bei den aufgespritteten Weinen ist 98% der Madeiras, die es auf dem Markt gibt, sind aus Tinta Negra gemacht. Aber selten die Madeiras, über die man spricht. Man spricht über die Vintage Madeiras, und du darfst aus Tinta Negra zum Beispiel keine Vintage Madeira.
Warum darf man das
nicht? Die gilt nicht als nobel genug dafür. Aber das, was ihr zum Beispiel in die Soße kippt, wenn ihr hier unsere Pilze abflambiert, ja, oder so, das ist hundertprozentig Tinta Negra, weil dafür würdest du niemals die anderen benutzen, weil die wären viel zu teuer dafür.
Der andere ist jetzt auch nicht günstig.
Andere ist jetzt auch nicht günstig, aber das hat auch wieder einfach mit der Herstellung zu tun. Tinta Negra, er macht hiervon 6600 Flaschen. Wir haben jetzt diese Flasche 3438. Es ist wieder ein Wein mit einem sehr dezenten Alkoholgehalt von 12 Volumenprozent.
Mhm.
Und wir probieren ihn mal, würde ich sagen. Hast du schon geschnuppert?
Nee, ich habe nur geschnuppert, noch nicht probiert. Aber ist das so ein bisschen sein Markenzeichen, dass er nur eine begrenzte Anzahl an Flaschen macht? Oder dass er sagt, das ist...
Das ist naturgegeben.
Ah, das ist naturgegeben, okay.
Genau, also die Weinberge sind einfach sehr begrenzt, die Mengen, du fährst oft sehr niedrige Erträge auf den Inseln, und also da ist manchmal auch einfach nie mehr zu holen.
Okay, naja, aber er schreibt es wie immer auf die Flasche drauf, das finde ich auch immer ganz spannend, tatsächlich, dass es eben auch nochmal einem bewusst wird, dass wir hier ein absolutes Handmade-Naturprodukt haben und davon nicht so viel gibt.
Genau, davon gibt es einfach nicht viel. Auch hier haben wir jetzt, wir haben einen Rotwein, der wird geerntet, die Trauben werden angepresst, und dann wird der insgesamt 40 Tage werden die Traubenschalen mit dem Saft in Kontakt gelassen, sodass wir eben die Gerbstoffe und so weiter dort rausziehen können. Und dann reift der Wein danach 8 Monate in überwiegend Holzfässern, aber auch wieder ein bisschen von diesen Inox-Fässer.
Hm, du hast ihn jetzt, der ist ein bisschen gekühlt jetzt im Glas, das ist schon bewusst so.
Das ist schon bewusst so. Ich mag diese, gerade wenn die auch so ein bisschen niedrigeren Alkohol haben, kommen die halt mit ein bisschen Kühle einfach noch einen Ticken frischer rüber. Hm. Weil den meisten wäre der jetzt zu kalt, aber
ich finde es überhaupt.
Ich finde es super, dass dadurch unterstreicht er noch so ein bisschen mehr seine Saftigkeit, die der Wein wirklich hat. Und was riechst du dir? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Das ist tatsächlich. Ja, also auf jeden Fall hat er Frucht, aber die ist nicht im Vordergrund. Ich rieche so ein bisschen minimal Leder, so einen ledrigen Nahengeruch habe ich. Und ich finde ihn aber im Mund deutlich spannender noch als in der Nase, weil der hat nicht so viel Tannine.
Nee.
Und dafür, dass er aber 30 Tage da,
40 Tage,
44 Tage liegt, hätte ich jetzt gedacht, so, der zieht mir jetzt einmal den Mund aus. Und das ist, ich finde ihn extrem lecker und total sommerlich.
Ja. Also den hätten wir auch gut in unsere Sommer-Rotwein-Folge nehmen können, ja. Bin ich bei dir. Ja. Für mich in der Nase, das eine Aroma ist Erdbeere.
Ja.
Also es riecht für mich extrem nach Erdbeere. Und er hat so einen floralen Touch mit dabei. So ein bisschen so getrocknete Rosenblätter.
Ja, also Rosenblätter würde ich tatsächlich nicht sagen, weil Also ich mag ja den Geruch von Rosenblätter Wasser wohl bemerkt. Das mag ich überhaupt nicht. Da würde ich den nicht mögen wahrscheinlich. Ich finde das aber, ja, beerig, ich weiß nicht, ob ich mich auf Erdbeere festlegen würde, aber diese Beerigkeit, die aber nicht diese, weißt du, wo du diese Kracher hast, die wirklich marmeladig schon fast.
Nee, frisch.
Der riecht total frisch und sehr angenehm, elegant, nichts. Das ist so, das könnte ich sogar, also davon könnte ich auch eine Flasche trinken, ohne was zu essen. Weil der einfach nicht so überlagert.
Ja. Aber der kann schon auch ein bisschen was zu essen
vertragen. Was würdest du denn dazu essen? Chorizo.
Chorizo könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder so eine Vesperplatte mit Schinken, Chorizo, so ein bisschen.
Wirklich
schönes Brot.
Also. Ja, geiles Brot.
Gute Butter. Ein bisschen Manchego-Käse oder so.
Ja, das stimmt.
Aber auch durchaus jetzt vielleicht schon. Ich denke jetzt gerade an so einen gebratenen Pulpo, wo du so eine ganz leichte Röstaromatik schon dabei hast. Fleisch, es ist für mich, also wenn dann.
Dann helles Fleisch eher.
Hell, Kalb oder vielleicht so ein Iberico oder so, wo wir so eine Fettstruktur wieder mit
haben. Ja, das Iberico wäre, glaube ich, tatsächlich zu dominant, weil es bringt ja schon extrem viel Geschmack mit sich. Und das ist so ein feiner, so ein ganz, ich würde mal sagen, so ein ganz junger. Ein attraktiver Wein, der nicht zu schwere Sachen verträgt.
Er ist jetzt wirklich sehr jung mit 22, aber ich glaube, dass der durchaus auch noch ein Potenzial hat.
Zum Lagern.
Auch
was kostet der denn? Oder hattest du schon
gesagt? 30 Euro.
30 Euro.
Genau. Also wir haben uns heute so im Rahmen 20 bis 30 Euro bewegt und da muss man einfach jetzt wirklich mal die Lanze brechen. Für das, was in diesen Flaschen und Handarbeiten steckt, ist das eigentlich kein...
Ja, ich finde es auch. Ich finde es auch. Also alleine schon wegen den Höhenunterschieden, wegen den diesen... Ja, wie soll ich sagen? Alleine schon von der, was du erzählt hast, Teneriffa, es muss alles gebunden werden. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, kann ich mir vorstellen. Habe ich selber noch nie gemacht und habe jetzt auch das erste Mal mit dir darüber gesprochen. Aber ich stelle mir vor, dass die Leute da echt ackern.
Die ackern, das ist auch ein riesengroßes Problem auf diesen Inseln. Die jungen Leute haben da drauf alle keinen Bock.
Mhm.
Also tatsächlich, die Weine sind jetzt fast alle von relativ jungen Menschen, aber die sind da wirklich die Ausnahme. Also die sind so unser Alter.
Aber wer macht das denn dann?
Ja, das ist, die Weingüter verschwinden halt und dann verkaufen die Familien das eben, dann werden da Villen oder Hotels eben hingebaut. Und das ist so schade, dass diese Weinberge halt teilweise verschwinden. Und das hat sich ja der Antonio wirklich so auf die Fahnen geschrieben. Dadurch, dass er das investiert, da wirklich viel Energie auch reinschickt, versucht er das eben auch zu halten, weil es wäre schon echt schade, wenn es diese Weine nicht geben würde.
Ja, finde ich auch. Es wäre ein Verlust.
Es gibt in Portugal auf dem Festland zum Beispiel auch eine Region, sehr, sehr bekannt für langlebige Weine, das ist die Region Colares, die liegt im Großraum Lissabon, wirklich direkt an der Atlantikküste. Das Spannende dort ist, da ist noch nie die Reblaus hingekommen, weil wir haben Sandböden und das mag die Reblaus nicht. Und du hast da teilweise 250 Jahre alte Reben und du hast aber nur noch 10 Hektar Rebfläche von ehemals weit über 1000.
Gott.
Weil die ist natürlich sehr nah am Wasser und da wollen natürlich die Reichen und Schönen wohnen und kaufen da das Land auf, um da Villen hinzubauen.
Ja.
Und da haben sie jetzt auch so ein paar Winzer zusammengeschlossen, um da diese paar wenigen Hektar noch zu erhalten und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr dazu zu machen.
Ja.
Also es gibt so eine Bewegung, aber es ist unglaublich schwer, die Jugend für diese harte Arbeit zu begeistern.
Ich glaube,
und da hilft natürlich, jetzt mal den positiven Effekt unseres Jobs, es hilft jede Flasche. Mhm. Jede Flasche, die wir trinken, hilft da Jobs und auch eben diese besonderen Weinberge zu erhalten.
Ja, seht ihr, dann müsst ihr alle mehr trinken.
Ja,
saufen für einen guten Zweck. Ja, also, so, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Saufen für einen guten Zweck. Und tatsächlich extrem spannend. So einen Einblick hatte ich noch nie von dir bekommen über Vulkanweine.
Ja.
Also auf Vulkan wachsende, nee, nicht direkt auf dem Vulkan, doch auf Vulkanboden wachsende Weine, jetzt so rum. Sehr, sehr cool, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Dafür machen wir das Ganze ja, dass wir auch immer wieder neue Sachen zeigen, wir auch immer wieder neue Sachen entdecken. Aber eben auch für euch da draußen einfach mal so ein bisschen die Augen zu öffnen und schöne Sachen zu probieren.
So ist es.
Welcher hat dir am besten geschmeckt?
Tatsächlich der Versace, wollte ich so sagen. Versante Nord und der Vino Negra. Die haben mir am besten geschmeckt. Am interessantesten fand ich Teneriffa und am Also als Einstiegswein den Arinto Azzoro.
Azores.
Eigentlich haben mir alle vier sehr gut geschmeckt, aber hervorsticht für mich wirklich der Wein der 21er, weil ich fand der erste Geruch war so Honig und ich musste sofort an Honig denken und das fand ich ganz interessant, weil ich selten sowas und beim Tinto finde ich ist ein Rotwein, den man einfach ganz cool trinken kann und dazu eben geile Vorspeise, so eine Vesperplatte. Das finde ich auch immer ganz gut. Das muss man ja auch zusammen. Ich assoziiere ja viele Sachen immer mit Essen.
Ja.
Komischerweise.
Same.
Ja, in diesem Sinne, trinkt mehr Wein, nicht nur für den guten Zweck. Und jo.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Jo, in Hamburg, sag mal.
Tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.